Herzlich willkommen zur inzwischen 11. Folge Funkzentrale Hexenhaus. Heute sind die Esma zu Gast.
Hallo.
Und meine Wenigkeit, der Jens, Lisa und Tim lassen sich entschuldigen, aber wir haben uns natürlich wieder zwei Gäste eingeladen. Einmal die Peggy.
Hallo.
Und den Mert.
Hallo.
Und zwar sind die von dem Projekt Jugend zeigt Perspektive. Und was es damit auf sich hat und was die beiden so machen, das erklären sie heute. Aber wie wäre es, wenn ihr euch einfach mal kurz vorstellt? Peggy, wer bist du denn?
Also ich bin die Peggy Kreinkamp. Ich bin seit zehn Jahren bei der Diakonie.
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum.
Ja.
Glückwunsch.
Und mache seit Mitte Januar dieses Projekt Jups letzten Jahres. Also seit letzten Jahre Januar machen wir das Projekt Jups.
Dann stelle ich mich vor. Mein Name ist Merzheim. Ich bin 22, ich bin Sozialarbeiter und Sozialpädagoge. Und bin seit November mit dabei, habe also die ersten Monate nicht mitbekommen, da hat die Peggy das Projekt mit aufgebaut und bin dann jetzt tatkräftig als Unterstützung dazugekommen.
Und Peggy, du sagst, 10 Jahre bist du jetzt schon beim Diakonischen Werk angestellt oder?
Beim Diakonieverein.
Diakonieverein, genau, da gibt es kleine Unterschiede, ja. Aber im Kern sind das ja, arbeiten wir ja alle zusammen. Was hast du vorher so gemacht? Bei 10 Jahre ist ja schon eine ganz schön lange Zeit.
Ja, das stimmt.
Ich habe angefangen mit haushaltsnaher Dienstleistung in Lohberg. Dann hatte ich mein Büro in Lohberg. Das ging 2 Jahre. Dann habe ich zwischendurch Schulsozialarbeiter gemacht, wo das so losging mit diesem Teilhabegesetz, wo wir dann also mit Familien besprochen haben, die Unterstützung brauchen, wenn die Kinder zum Beispiel Schulsachen brauchten, beim Essen, dass Essengeld mit übernommen wurde. Das habe ich gemacht. Dann habe ich auch schon Familienhilfe gemacht und 2015 bin ich dann am Bahnhofsplatz. Da habe ich Arbeitsgelegenheiten, also man kennt es früher als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder 1-Euro- oder 2-Euro-Jobs gemacht. Und wie gesagt, seit Januar 19 mache ich jetzt Jups.
Das sind schon einige Bereiche, die du da kennengelernt hast und wo du da auch gearbeitet hast. Ja, meine Frage wäre jetzt, wie ist das Projekt entstanden? Also das Jups-Projekt?
Entstanden ist das, das hat das Shopcenter ausgeschrieben nach dem Gesetz, was im Dezember 18 rausgekommen ist, 16H. Das heißt, Jugendliche, die durch unser Raster fallen im System, die keine Schulabschluss haben, keine Berufsausbildung haben, teilweise keine Wohnung haben, also die wirklich durch unser Raster das System durchgefallen sind, die suchen wir, denen helfen wir wieder an unser System anzubinden. Und wie gesagt, das war dann eine Ausschreibung vom Shopcenter Kreis Wesel und wir haben uns da zusammen mit der Kooperation der Caritas drauf beworben. Die Caritas ist also Reich Hamminkeln, Wesel, Schermbeck zuständig und wir sind hier im Bereich von Friedrichsfeld bis Hüngse Dienstlagen zuständig.
Und welche Zielgruppe betreut ihr da genau?
Wir betreuen 17- bis 25-Jährige.
Okay. Also sind die, wie sieht das ungefähr aus? Sind die an dem Jobcenter gebunden oder wie ist das strukturell? Also welche Jugendlichen spricht ihr quasi an?
Wir sprechen Jugendlichen an, die nicht am Jobcenter angebunden sind oder die schon am Jobcenter angebunden sind und denen es schwerfällt, die Bedingungen oder die Grundlage, was ein Jobcenter ja auch erwartet, die zahlen ja nicht einfach so Geld. Man muss ja auch da manchmal Bewerbungstraining machen oder BVB, das heißt Berufsvorbereitungsjahr. Und wenn da Jugendliche abbrechen, wird natürlich sanktioniert. Ja? Und das ist teilweise sehr schlimm für Jugendliche, weil bei Jugendlichen kann das gleich mal zu 100% sanktioniert werden. Und dann kriegen wir dann auch schon manchmal Hinweise, die so kurz vor diesen Sanktionen stehen. Und dann suchen wir die auch auf und sprechen mit denen und gucken, woran liegt es, dass sie nicht so mitmachen.
Vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, was ist genau mit Sanktionen gemeint, mit 100%? Kannst du das mal kurz erklären?
Das kann der Merkmal vielleicht erklären.
Mit Sanktionen ist gemeint, dass das Jobcenter dann leicht gesagt das Geld kürzt. Wir haben ja einen Regelbedarf, den jeder im Monat ausgezahlt bekommt. Das sind aktuell 432 Euro pro Person, pro alleinstehende Person. Wenn man jetzt nochmal andere Konstellationen hat, wie zum Beispiel zusammenlebend und so weiter, dann berechnet sich der Beitrag nochmal anders. Und wenn ein Jugendlicher oder junger Erwachsener, in der Regel sind sie zwischen 17 und 25 Jahre alt bei uns im Projekt, wenn er den Anforderungen des Jobcenters nicht gerecht werden kann oder zum Beispiel Termine nicht wahrnimmt, dann kann man erstmal, in der Regel wird dann erstmal 10% sanktioniert, dann werden 10% der Gelder gekürzt und werden nicht ausgezahlt und bis zu 100% geht es dann, dass gar kein Geld mehr gezahlt wird.
Also dann hat das Jobcenter quasi das Recht, komplett das ganze Geld einzubehalten. Und wie ist das, wenn die den Verpflichtungen nachträglich zukommen?
Dann kann man mit ganz viel kommunikativer Arbeit da mit dem Jobcenter es schaffen, dass die Sanktionen wieder rausgenommen werden. In der Regel sind die für 6 Wochen angelegt. Das kann man aber kürzen. Wir sind auch immer mit der Jugendberufsagentur, die extra für unter 25-Jährige beim Jobcenter zuständig sind, im Kontakt und finden da in der Regel dann auch eine Lösung, wie wir das Mitwirken der Jugendlichen voranbringen können, aber auch das Jobcenter wieder in Richtung der Jugendlichen ein bisschen handsamer, dass wir die Zusammenarbeit da ein bisschen handsamer gestalten können, damit die Sanktionen nicht 6 Wochen, sondern 2 Wochen, 3 Wochen drin bleiben, damit das Geld wieder schneller im vollen Umfang zur Verfügung steht.
Wann würde denn quasi eure Zuständigkeit enden? Also wann würdet ihr sagen, zieht ihr euch zurück quasi?
Das ist bei uns immer ganz individuell, weil die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen wirklich auch mit ganz, ganz individuellen Problemlagen oder Lebenslagen auch zu uns kommen. Wir schauen immer, dass wir so im Bereich des Case Managements uns auch ein bisschen bewegen, dass wir ein Hilfenetzwerk aufbauen können für die Jugendlichen, zum Beispiel die Anbindung an Schuldner- oder Insolvenzberatung oder die Anbindung an die Drogenberatung. Das kann aber auch sein, dass wir eine Wohnung finden und dann die Anbindung ans ambulant betreute Wohnen von uns machen. Wir versuchen einfach auch, ein Netzwerk herzustellen, damit der Jugendliche oder der junge Erwachsene nicht wieder durch das System rausfällt und wieder am gleichen Punkt endet, wie er bei uns angekommen ist. Und dann in Absprache mit dem Jobcenter auch und mit den anderen Stellen, die wir bereits eingeschaltet haben, ziehen wir uns dann auch langsam zurück, je nach Unterstützungsbedarf. Das ist ganz individuell bei uns.
Peggy sagte jetzt gerade, 17 bis 25 ist eure Zielgruppe.
Ja.
Was ist denn, wenn die Person 26 wird? Fällt die automatisch bei euch raus oder wie hat man sich das vorzustellen? Sind da strikte Regeln vorhanden?
Also so ganz knallhart ist es jetzt nicht. Sagen wir mal, wenn sich jetzt einer bei uns meldet, der in 3 Wochen 26 wird, ja, dann gucken wir einfach auch, wo die Problematik liegt, was ihm fehlt. Und wir haben ja Gott sei Dank bei uns in der Diakonie ein riesengroßes Netzwerk, sodass wir sie entweder ans ambulante betreute Wohnen weitergeben, wenn sie die Voraussetzung dafür haben, oder ob wir sie an unsere soziale Beratung weiterleiten. Also wir lassen keine im Regen stehen, auf Deutsch gesagt, sondern wir gucken, an welche anderen Abteilungen wir sie dann anbinden können.
Ja, jetzt auch mal noch mal eine interessante Frage für die Zuhörer. Wo kann man euch eigentlich finden?
Wir haben unsere Büros am Bahnhofsplatz 4 vorne, also direkt am Bahnhof. Und da steht auch ganz groß drüber Diakonie und die JUPA ist auch mit drin, die Jugendberufsagentur vom Jobcenter, sodass wir einfach kurze Wege haben und dadurch macht auch die Zusammenarbeit, geht die besser, schneller und gut.
Zusätzlich findet man uns aber auch in unseren Sprechstunden, die jetzt gerade bedingt durch die Corona-Pandemie ein bisschen weniger stattfinden, sage ich mal. Eine Zeit lang fanden sie jetzt gar nicht statt. Jetzt sind wir gerade wieder dabei, mal zu schauen, wann wir die wieder anbieten können. Da sind wir einmal hier im Hexenhaus, wo wir uns auch jetzt gerade befinden. Dann sind wir einmal im Jugendzentrum in Förde und in einem Jugendzentrum in Bruckhausen.
In Bruckhausen, ja.
In Bruckhausen, genau. Da findet man uns und natürlich auch auf Social Media, Instagram und Facebook. Gerne vorbeischauen, da sind wir auch aktiv.
Und wie erreicht man euch am besten?
Entweder über Social Media oder man kommt persönlich vorbei. Wir sind immer präsent, eigentlich mindestens einer von uns beiden am Bahnhofsplatz in Dienstlaken. Mhm. Oder über andere Kooperationspartner von uns, die gerne auch an uns weiterleiten, Jobcenter oder so. Oder halt ganz normal E-Mail, Telefon, ja. Sind wir auch immer erreichbar.
Also ihr habt auch... Seid ihr über Handy erreichbar?
Ja, wir haben auch Handynummern.
Packen wir alles in die Shownotes.
Genau.
Du gibst mir nachher noch alle Kontaktdaten, dann können unsere Hörerinnen und Hörer bei Bedarf oder wenn sie auch Fragen haben, einfach darüber euch erreichen.
Gerne. Aber an sich kann man euch auch über Facebook und Instagram erreichen und einfach mal anschreiben.
Richtig.
Genau. Okay, perfekt.
Ja, können wir auch in die Beschreibung dann?
Machen wir alles.
Super. Da kann man uns auch erreichen. Ja,
ja genau. Wie ist so ein Tagesablauf bei euch? Also was ist so, wie gestaltet ihr euer Arbeitstag?
eigentlich gehe ich früh auf Arbeit und denke, das und das und das und das musst du heute machen. Und dann gehe ich nach Hause und genau das habe ich nicht gemacht, weil vielleicht Notfälle vor der Tür standen, weil bei jemandem anders wieder ein Brief ankam, wo reagiert werden muss. Also wir können eigentlich nie sagen, wir haben einen regelrechten oder eine jeden Tag gleiche Tagesstruktur. Die haben wir nicht, ja, weil es einfach darauf ankommt, was gerade benötigt wird, was, wo müssen wir unterstützen, wo müssen wir helfen. Ja, und wie gesagt, dann haben wir ja bei uns den Herrn Schuckert, der macht uns, der unterstützt uns ganz dolle bei Wohnungssuchen, der ist also den ganzen Tag beschäftigt, Zeitung zu lesen, im Internet und Wohnung rauszusuchen, damit wir wirklich für die Jugendlichen, die obdachlos sind oder wohnungslos sind, die so bei Freunden schlafen oder mal da bei einer Tante und da bei einem Onkel, dass wir für die ganz schnell Wohnung finden. Wir waren auch in diesen, ja, jetzt sagen wir ja, ein Jahr und anderthalb Jahre, die wir das jetzt machen, haben wir schon 25 Jugendlichen geholfen bei einer Wohnungssuche und auch gefunden. Und das finden wir eigentlich ganz toll, dass wir das erreicht haben. Aber ja, das sind alles solche Dinge. Dann gehen wir zur Wohnungsbesichtigung. Wir gehen, wo gehen wir noch alles hin? Wir haben alles. Also es gibt auch Jugendliche, die Hilfen brauchen, Therapieplatz brauchen. Da gehen wir mit hin. Wir lassen also keinen im Regen stehen oder keinen alleine. Mhm. Wichtig ist nur, derjenige muss selber entscheiden, was er möchte. Wir zwingen nichts auf. Ja? Also wir machen Vorschläge, wir können den Weg ebnen. Gehen muss er ihn zusammen mit uns. Ja. Aber er entscheidet, welchen Weg er gehen möchte. Wir drängeln da keinem was auf. Das ist so unsere Arbeit. Und dann Berichte schreiben für Shopcenter. Wir müssen also natürlich auch unsere Stellungnahme, wie viel wir geschafft haben, wie viel wir erreicht haben.
Wer schreibt, der bleibt, ne?
Ja, das gehört aber
genau
dazu.
So
das kennt
ihr,
Das kennt ihr genauso.
Ja, mich würde noch interessieren, also Mert, du bist ja relativ neu dabei. Ja. Und du bist ja schon seit Anfang an dabei. Gibt es irgendwas, was euch beide so geprägt hat in den Monaten, in dem Jahr jetzt?
Also bei mir speziell würde ich jetzt sagen, dass es keinen speziellen Moment gab, der mich jetzt extrem geprägt hat, aber generell die Zusammenarbeit mit diesem Klientel, mit dem Klientenstamm ist schon wirklich herausfordernd und auch, sag ich mal, als Berufseinsteiger, wenn man gerade frisch aus dem Studium kommt, eine gute Aufgabe, vieles kennenzulernen, weil man sehr individuell viel auch hat, also ganz individuelle Probleme oder Lebenslagen, wo man sich auch ganz neu darauf einstellen muss dann immer. Und auch nicht nur diesen einen Bereich hat, den man jetzt speziell bearbeitet, sondern wirklich breit gefächert ist und sich auch in einigen Bereichen auskennen sollte, im besten Fall. Natürlich hat man immer wieder schwere Schicksale von jungen Erwachsenen, die bei uns sind. Da muss man natürlich mit einer professionellen Nähe und Distanz auch rangehen. Das ist eine Erfahrung, die auf jeden Fall jetzt in den letzten Monaten für mich wichtig war, um das auch erstmal so durch die Erfahrung zu entwickeln. Das würde ich sagen. Ja. Und auch die Dankbarkeit vieler jungen Erwachsenen, die einen wirklich ins Auge kommt, wenn man zum Beispiel eine Wohnung zusammengefunden hat oder irgendwas ganz Schlimmes abgewendet hat, wie eine hohe Rechnung oder eine Haftstrafe und so weiter. Muss man natürlich herausheben, dass die Jugendlichen das auch in der Regel von sich selber dann nur durch die Unterstützung durch uns schaffen. Ja. Das ist da auch unsere Einstellung. Aber das ist schon prägend und erfüllend. Ja.
Und wie schaut es bei dir aus, Peggy? Du hast jetzt ja das Projekt von Anfang an gemacht. Erlebst du das genauso wie Mert oder hast du da vielleicht auch noch andere Erfahrungen gesammelt?
Also, was ich sehr schön finde, dass sich seit den anderthalb Jahren das auch entwickelt hat, mit anderen Partnern zusammenzuarbeiten, viel zu erreichen. Das geht also, wenn sich ein Jugendlicher bei uns meldet, der gerade, weiß ich, rausgeflogen ist aus der Wohnung oder der Stress mit den Eltern hat und nicht mehr nach Hause möchte und so, dass wir wirklich zum Beispiel hier in unserem Obdachlosenhaus anrufen können und fragen können, können wir jemanden vorbeibringen, dass das sehr schnell unkompliziert geht. Dann haben wir zum Beispiel die AWO mit der Meldeadresse, wo wir ein postalisches Fach einrichten. Dann haben wir, wenn sie nicht zu essen, zu trinken haben oder teilweise auch manchmal keine Sachen, dann können wir bei den Wunderfindern anrufen, dann könnt ihr uns helfen. Die sind einfach dann auch ganz schnell da und helfen und dadurch kann man in kurzer Zeit sehr viel erreichen und das ist eben toll. Und das finde ich toll, dass sich das so entwickelt hat, ja. Oder wenn es wirklich ein ganz extremer Fall ist, den wir ja auch schon hatten, dass wir auch bei der Stadt anrufen konnten und sagen, hier, wir brauchen jetzt eine Lösung. Und da wird wirklich geguckt, wo man gemeinsam eine Lösung herfindet.
Und so wie sich das bei dir anhört, ist das auch alles, geschieht das sehr, sehr zeitnah.
Also, ja.
Ne, also ich, so wie Merck gerade berichtet hat, hört sich das für mich an, die kommen eigentlich dann an, wenn es brennt schon. Ne? Nicht, wenn es kurz davor ist, aber es ist schon
ziemlich
Not am Mann.
Ja.
Ja.
Und dann sind ja zeitnahe, schnelle Lösungen das Wichtigste überhaupt. Und
Schlecht. Ich kann mir auch vorstellen, dass da ein gewisser Druck auch bei euch dann ist. Ne?
Ja. Also, in manchen Situationen definitiv. Ja. Also man muss sich das so vorstellen, dass dann wirklich auch existenzielle Fragen dahinter stehen, auch existenzielle Entscheidungen passieren oder schon passiert sind, die man dann noch versucht, rückgängig zu machen oder in Anführungszeichen eine Schadensbegrenzung dann einfach, weil es wirklich leider in der Regel oder oft schon dazu gekommen ist, dass wirklich prägende Ereignisse schon passiert sind. Zum Beispiel eine Räumung aus einer Wohnung. Ja. Und wenn die Räumung aus einer Wohnung geschehen ist, da sind schon sehr viele Prozesse vorher passiert, die das nicht mehr rückgängig machen lassen. Und da setzen wir dann an, natürlich sind wir dann auch unter Druck, wenn jetzt jemand, ein junger Mann oder eine junge Frau bei uns vormittags steht und sagt, ich kann heute Abend nirgendwo schlafen. Was mache ich? Und dann sind wir glücklich darüber, dass wir ein gutes Netzwerk haben, wie die Peggy schon erwähnt hat, dass wir in der Regel auch dann eine schnelle Lösung finden können.
Wir haben genau, eine Kooperation Netzwerk steht noch auf unserem kleinen Leitfragen. Du hast jetzt erwähnt, Wunderfinder, mit denen arbeitet ihr zusammen, Jobcenter mit der Stadt. Habt ihr sonst noch so, also Kooperationspartner direkt oder entwickelt sich da auch noch was, dass ihr noch an verschiedenen Sachen dran seid?
Nö, also die eigentlich hier vorhanden sind in Dienstlagen, mit denen stehen wir im regelmäßigen Kontakt.
Und das ist ja genau das wahrscheinlich, was du auch angesprochen hast, das Riesennetzwerk, was ihr euch jetzt in den letzten 18 Monaten aufgebaut habt, so dass ihr im Endeffekt wahrscheinlich auch zu jeder oder gefühlt jeder Problemlage wisst, okay, wer ist mein Ansprechpartner oder wo kann man ganz schnell vermitteln?
Richtig, und das ist ja auch das Wichtige, was wir wissen müssen, weil die Klienten auch oft mit einem riesen Portfolio an Problemen oder Lebenslagen zu uns kommen und da ist schon wichtig, dass wir dann wissen, wer kann was speziell bearbeiten und damit wir dahin dann auch vernetzen können, weiterleiten können. Den Vorteil, den wir natürlich haben, ist auch, dass viele Hilfeangebote, nicht alle, aber viele Hilfeangebote hier in Dienstlaken, die für unser Klientel wichtig sind, auch von der Diakonie selber zur Verfügung stehen und dass wir dahin dann auch einen recht schnellen Kontakt aufbauen können. Anders ist es natürlich zum Beispiel bei der Herberge hier in Dienstlaken, das ist die Obdachlosenunterkunft, die wir in Dienstlaken haben, da klappt es auch immer super, die ist von der Caritas und da klappt es auch super, also da haben wir auch ein super Netzwerk hin und da sind wir auch sehr froh drüber.
Also wir sind auch schon bekannt, zum Beispiel in der Suchtklinik, in der Camillus-Klinik in Duisburg, wir sind bekannt hier in der Psychiatrie in Dienstlaken und wenn wir wirklich schwerwiegende Fälle haben, kriegen wir da auch schnellstmöglich einen Termin, dass wir dann mit unseren Klienten da hingehen können, um einfach erstmal in der Hinsicht zu helfen.
Ich würde jetzt gerne nochmal einen ganz anderen Bereich anschließen, das betrifft dich am meisten. Du bist ja von Anfang an in diesem Projekt dabei, du hast das Ganze ja von Anfang an quasi begleitet und aufgezogen. Kannst du uns da mal so ein bisschen erzählen, wie das dann so war? Die Ausschreibung war dann irgendwann durch, die Diakonie hat sich darauf beworben, hat den Zuschlag mit der Caritas zusammen bekommen, wie du schon erzählt hast. Wie ging das dann los? Also es ist ja, du hast das ja von 0 auf 100 quasi aufgebaut.
Ja, also wir haben einen Zuschlag bekommen für 6 Plätze, dass wir also 6 Jugendliche betreuen können mit einer vollen Stelle. So haben wir angefangen. Also, und dann bin ich erstmal durch Dienstlagen gezogen, durch Fürth gezogen, habe mich überall bekannt gemacht, bin ins Rathaus gegangen, bin in die Schulen gegangen, bin in die Jugendzentrum gegangen, habe Facebook-Werbung gemacht, also einfach Bekanntmachung gemacht. Und dann ging das eigentlich ganz, ganz schnell. Wir haben wirklich Ende Januar schon unsere 6 Plätze voll gehabt und mittlerweile haben sie uns sogar schon auf 12 Plätze und 2 volle Stellen das Shopcenter genehmigt, weil sie gesehen haben, dass der Bedarf sehr hoch ist. Wir sind gut, wir beide, muss ich uns ja mal loben, ja. Wir haben also wirklich im Durchschnitt immer 28 Plätze
belegt, obwohl ihr nur 12 finanziert
kriegen, finanziert ja, wir schicken also keinen weg. Wir machen einfach weiter. Geholfen haben wir jetzt, habe ich gerade mal noch mal reingeguckt in unsere Unterlagen. Bis jetzt waren bei uns 78 Jugendliche im Projekt seit anderthalb Jahren.
Und das ist eine Hausnummer.
Das ist eine Hausnummer. Und wir haben wirklich keinen rausgenommen aus dem Projekt, der nicht irgendeine Hilfe bekommen hat. Ja.
Sind die 78 Jugendlichen nur auf Dienstlagen bezogen?
Nein,
oder?
Die sind aus Friedrichsfeld, Förde bis Hüngse.
Okay.
Ja. Und wichtig ist aber dabei, der Jugendliche muss selber wollen. Ja? Wir können alles möglich machen, wenn der Jugendliche nicht bereit ist, wenn er nicht zu Termin kommt, wenn er, früh es ihm schwerfällt, ihn aufzustehen, dann gehen wir auch mal hin und wecken, wenn es sein muss. Ja? Das haben wir alles schon, oder ich habe das auch schon alles gemacht und so. Es ist wichtig, wir können nur helfen mit den Jugendlichen oder den jungen Erwachsenen, wenn sie wirklich wollen. Ja. Und wichtig ist auch, sie sollen keine Hemmung haben. Es gibt viele, die mich dann auch bei Facebook erstmal anschreiben und das wirklich ganz, ganz lange dauert, bis wir uns wirklich persönlich kennenlernen, immer wieder Mut machen, komm, wir können nur von Auge zu Auge helfen und so. Einfach auch die Angst zu verlieren. Bei uns muss sich keiner schämen, bei uns muss keiner was peinlich sein. Wir verurteilen nicht, wir gucken einfach, wie ist die Lage jetzt und was kann man draus machen.
Und du hast ja gerade erzählt, dass du dann dich überall bekannt gemacht hast, weil wahrscheinlich das JUPS-Projekt selber kannte vorher wahrscheinlich auch keiner.
Das war ja nagelneu.
Genau. Ja. Und wie war so die Resonanz von den einzelnen Leuten, wo du dich bekannt gemacht hast? Bist du da offenen Türen begegnet oder war da auch vielleicht mal was Negatives?
Nee, es war eigentlich überall Positives, weil auch die Schulsozialarbeiter, die machen ihre Arbeit, bis die Schulzeit zu Ende ist. Und dann werden die Jugendlichen eigentlich ins Nichts entlassen. Oder es gibt ja auch jugendliche Einrichtungen, wo sie wohnen, wo sie Wohngruppen, ja. Und wenn die 18 sind, müssen die da raus, ja. Und wenn sie vielleicht noch Blödsinn gebaut haben, kriegen sie keine Hilfen mehr vom Jugendamt. Oder weil sie sich auch nicht helfen lassen haben vom Jugendamt. Und dadurch gibt irgendwann auch ein Jugendamt auf, was ja auch verständlich ist, wenn man keine Hilfe annimmt. Und das sind die Jugendlichen, mit denen wir dann Vertrauen aufbauen, gucken und einfach zeigen, du kannst dein Leben nur selber ändern, wenn du dir helfen lässt und wenn du einfach auch den Willen hast, dein Leben zu ändern.
Ja, klassischer Ansatz, Hilfe zur Selbsthilfe. Ne?
Ja.
Gut, die Zeit ist ganz schön fortgeschritten. Ich würde sagen, wir haben noch einen kleinen Punkt. Die Esma hat da noch 2-3 Fragen, aber dass wir die in Kürze nochmal kurz beantworten. Und dann würden wir zu unserem nächsten großen Block springen.
Ja, ich fasse das mal so ein bisschen zusammen. Ab wann ist man, also beziehungsweise zählt man als bedürftig, jetzt hier auf Dienstlagen bezogen, beziehungsweise allgemein, wann zählt man wirklich als bedürftig oder als obdachlos?
Bezogen auf euer Projekt.
Genau, bezogen auf euer Projekt.
Dadurch, dass wir vom Jobcenter auch gefördert sind, und unsere Gesetzesgrundlage, die dem Projekt, sage ich mal, zugrunde liegt, das ist der Paragraph 16h, hatte die Peggy vorhin auch schon kurz erwähnt, des zweiten Sozialgesetzbuchs, muss man da natürlich irgendwo unterscheiden, weil einmal eine gesetzliche Bedürftigkeit nach dem SGB II haben wir natürlich dann, wenn das Einkommen oder wenn man weniger Geld hat als die Grenze, die vom Jobcenter festgelegt ist für eine Person, dann ist man offiziell bedürftig und bekommt auch Jobcenter-Leistungen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nur 400 Euro im Monat habe zur Verfügung, kann ich noch 32 Euro vom Jobcenter erhalten. Das wäre dann so diese gesetzliche Bedürftigkeit. Natürlich ist eine pädagogische, aus sozialpädagogischer Sicht eine Bedürftigkeit auch immer ein bisschen komplexer anzusehen und auch aus der Sicht der Teilnehmenden oder der Klienten selber. Generell, wie gesagt, ist es bei uns dann die gesetzliche Bedürftigkeit, die auch die Tür, sage ich mal, bei uns ins Projekt öffnen kann.
Mhm. Okay. Also eigentlich kann jeder zu uns kommen.
Ja.
Okay.
Also gibt jetzt nicht...
Wir fangen jetzt nicht an der Tür aussortieren, nein, sondern es kann jeder...
Auszufiltern, ja.
Ja, es kann jeder...
Zeig mal, wie viel Geld du kriegst.
Genau. Erstmal Kontoauszug.
Ja.
Nein, so
nein,
ist es nicht.
Aber es kann jeder zu uns kommen und wie gesagt, ihr wisst selber bei uns, entweder haben wir auch schon Jugendliche zu euch gebracht, ja, wo ihr die dann weiter betreut oder so, weil sie einfach nicht in unser Konzept passten, aber sie werden nicht alleine gelassen, ja. Also wir haben so viele Möglichkeiten, ja. Und wir arbeiten, wie gesagt, auch mit unserer Drogenberatung eng zusammen, die helfen. Da muss ich auch mal unseren Kollegen mal Danke sagen, die auch in der Schuldenberatung sitzen oder in der Drogenberatung, dass wir da echt anrufen können und sagen, ey, wir brauchen kurzfristig einen Termin und das ist nie ein Problem, die sind dann sofort bereit, da mitzuarbeiten. Und
da ist man wieder beim klassischen Thema Netzwerk, was ist ja jetzt die ganze Folge schon irgendwie begleitet. Das ist so das A und O eurer Arbeit, so wie ich das hier raushöre. Ja, danke, dass ihr uns erstmal soweit euer Projekt vorgestellt haben. Der eigentliche Grund, warum wir auch so schnell jetzt hier zusammensitzen, ist nämlich, du hast es inzwischen schon erwähnt, Corona-Pandemie schwebt ja über allem im Moment. Und obwohl jetzt die ganzen Lockerungen sind, manche meinen, Corona gibt es nicht mehr, ist es doch noch präsent. Und ihr beide habt euch ja viel damit auseinandergesetzt, natürlich aus eurer Beruf, aus eurem Beruf her. Und habt in den letzten Monaten ganz viele Spendengelder akquiriert und damit auch versucht, so kleinere Projekte zu machen. Könnt ihr mir mal erzählen oder uns mal erzählen, was es damit auf sich hat? Also ganz groß schwebt hier immer Wiki Corona. Das ist ja die Initiative, die von Leon Goretzka und Joshua Kimmich, glaube ich, von dem FC Bayern ins Leben gerufen haben, wo sich ja ganz, ganz viele Fußballer zusammengetan haben und Millionen gespendet haben, die ihr unter anderem abgerufen habt. Aber es soll jetzt nicht nur um Wiki Corona gehen, sondern es gibt ja auch ganz viele andere Fördertöpfe.
Genau, wir haben auch zwei weitere Förderungen noch bekommen vom Land NRW selber. Das war auch die erste Förderung. Wir haben uns einfach zusammengesetzt und hatten in Bezug auch auf die Corona-Pandemie und so weiter besprochen, okay, wir sind ja momentan so die Situation von verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft. Und da haben wir uns natürlich dadurch, dass wir auch viel mit obdachlosen Menschen zusammenarbeiten, auf die obdachlosen, wohnungslosen Menschen berufen und haben dann Förderanträge geschrieben. Beim Land NRW erstmal. Das ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gewesen. Und dann haben wir erstmal 3.500 Euro bekommen und haben damit eine Lebensmittelnotversorgung für obdachlose und wohnungslose Menschen in Dienstlaken hier gestartet. Waren dann erstmal einkaufen ohne Ende, Lebensmittel, Hygieneartikel und so weiter.
Ja, ich habe im Vorfeld schon ein bisschen mitbekommen, dass, also ihr habt diesen, müsst einen Antrag wahrscheinlich ausfüllen mit wer, wie, wo, was, wann und wie. Und das Geld kam, glaube ich, wenn ich das richtig verfolgt habe, sehr zeitnah auf.
Es kam sehr zeitnah, es war, muss ich sagen, unerwartet, dass es so schnell kam. Es war natürlich gut, weil es ging ja um eine Soforthilfe, die wir erhalten sollten und haben wir auch erhalten am Ende. Nur leider, was heißt leider, das Geld kam dann und eine Woche später war der Förderzeitraum aber vorbei und wir mussten das Geld dann in einer Woche ausgeben. 3.500 Euro ist schon nicht einfach so schnell auszugeben. Da sind die Peggy und ich wirklich durch die Läden und dann zu Drogeriemärkten und so weiter. Es war schon ein Erlebnis.
Ihr habt die Einkaufswagen klassisch voll gemacht, so wie bei, es gab ja früher mal diese Toys R Us-Sendung
oder
so, wo die Kinder ganz schnell zwei Minuten Zeit hatten, die Einkaufswagen. So kann man sich das bei euch auch vorstellen?
So könnte man, ja, natürlich. Also wir hatten schon ein bisschen einen Plan dahinter, was wir holen. Aber wir sind echt reingegangen und haben erstmal natürlich auch in den Drogeriemärkten, weil die erste Versorgung war wirklich noch, wo sehr viele Auflagen noch herrschten und so weiter. Und dann waren die Drogeriemärkte natürlich in Bezug auf Hamsterkäufe und so weiter erstmal ein bisschen kritisch eingestellt, wenn man so viel kauft. Mhm. Dann muss man natürlich erstmal sagen, wir sind hier von der Diakonie und so weiter, wir kaufen das jetzt nicht für unseren Privatgebrauch, 50, 60 Deos oder noch mehr. Und dann haben
der
wir
Sommer erstmal, ist heiß, ne? Da braucht man das ja.
Dann haben wir erstmal die Regale leer geräumt.
Was faszinierend fand, war ja, wir hatten die Körbe voll und dann haben wir gedacht, oh, guck mal, das kostet bestimmt jetzt 600 Euro. Und dann sagte sie da 200 und noch was. Und wir denken, wie viel müssen wir da noch? Ja. Das war also auch mal diese Wertschätzung, dass wir da, das große Mengen kauft man ja sonst nie ein.
Ja,
und ich musste das dann immer abrechnen. Ich musste dann also wirklich die Kassenzettel alles wieder zurückschicken, der Nachweis bringen und auch ein bisschen erzählen, wie wir das gemacht haben. Und dann haben die bei ihrer Abschlussrechnung festgestellt, dass sie noch 5.200 Euro übrig hatten und hatten uns dann angerufen und haben gesagt, ey, das habt ihr so toll gemacht, wolltet die 5.200 haben. die Auflage war, das Geld mussten wir in 3 Tagen ausgeben.
Ja,
da hast du uns ja dabei unterstützt, ja. Bist ja dann mit eurem Bus da mitgekommen und dann haben wir ja Realablauf leer gekauft,
genau,
mit 6 Leuten.
Vielleicht kannst du ja mal erzählen, wie das so im Vorfeld war, weil man kann ja nicht mal eben mit so vielen Leuten da bei Real einkaufen gehen. Du hast ja vorher mit Real Kontakt aufgenommen.
Ja, und habt ihr dann also den Nachweis, dass wir diese Spende bekommen haben, da vorgelegt und dann haben wir erklärt, was wir brauchen und so. Und dann haben sie uns das auch genehmigt, dass wir hier in Real das alles einkaufen durften. Die Bedingung war, wir sollten noch ein bisschen was drinnen lassen, ja. Nur nicht alle Regale komplett leer machen.
Ja, das war eine sehr lustige Aktion. Also ja. Wir haben, glaube ich, auch auf euren Social-Media-Kanälen, auch bei der Außen- und Jugendarbeit, ja, haben wir 1-2 Bilder. Ich glaube, wir haben 10 Einkaufswägen
ja,
insgesamt.
Ja, ich habe es auch mitverfolgt. Das sah ziemlich voll aus.
Ja. Ja, wir sind gleich 2-mal rein mit 3 Autos. Selbst das Aja-Mobil war irgendwann voll,
ja,
sodass
ja,
wir auch auf eure Privat-PKWs umsteigen mussten. Aber jetzt interessiert mich mal, da war ich so ein bisschen raus. Wie war das dann danach? Der Einkauf war erledigt und was habt ihr mit dem Ganzen gemacht? Das waren ja diesmal nicht nur Drogerieartikel, ja, sondern alles.
Auch Lebensmittel und so weiter. Dann haben wir das erstmal bei uns am Bahnhofsplatz sortiert und dann haben wir erstmal einen Aufruf gestartet, dass wir Tüten brauchen. Da haben wir am Anfang nicht dran gedacht. Da haben wir einen Aufruf gestartet, dass wir Tüten brauchen, um diese Lebensmittel auch zu verteilen. Die haben wir dann auch bekommen von einer Kollegin aus der Diakonie bei uns. Und dann sind wir erstmal wieder über Social Media öffentlich geworden, haben ein bisschen Werbung gemacht und haben dann überlegt, okay, wie verteilen wir die Sachen jetzt? Fahren wir jetzt jeden Ort an, wo wir wissen, wo sich in der Regel die Zielgruppe aufhält? Aber wir haben dann erstmal Werbung geschaltet und haben gesagt, okay, wir machen die Versorgung von uns aus, vom Bahnhofsplatz aus. Die erste Woche ging es noch an Ansturm und die nächsten Wochen danach kamen so viele Menschen zu uns, da hatten wir wirklich alle Hände voll zu tun. Bei der zweiten Spende, diese 5.200 Euro, war es dann sofort super. Also da kamen die Leute auch, da mussten wir teilweise raus vor die Tür gehen und sagen, bitte Abstand einhalten, ja, und so weiter, weil sich dann wirklich eine Masse getummelt hatte an Menschen, die davon mitbekommen hatten. Das hat uns sehr gefreut, weil besonders die Gruppe der obdachlosen und wohnungslosen Menschen natürlich auch durch die Corona-Pandemie auch finanziell und so weiter stark getroffen wird. Und dass wir dann ein bisschen mit der Hilfe natürlich durch die Förderung den Menschen unter die Arme greifen konnten.
Ich wollte noch sagen, ich weiß auch noch, als wir einkaufen waren, da hast du, Peggy, mir nämlich noch gesagt, hier, achte bitte darauf, dass es, wenn Lebensmittel sind, das sind die auch, möglicherweise, dass man die schnell zubereiten kann, wo man nicht unbedingt einen Herd braucht oder so oder vielleicht nur was Einfaches, eine Mikrowelle reicht, weil das trifft ja dann auch auf die bedürftigen Menschen zu, die haben ja nicht immer
irgendwas zur Verfügung. Genau, da haben wir auch angefangen dann zu sortieren bei der Ausgabe, haben dann auch nachgefragt, haben sie die Möglichkeit, Essen zu erwärmen auch überhaupt? Das darf man ja überhaupt nicht voraussetzen und deswegen haben wir natürlich auch beim Einkauf darauf geachtet, dass wir sagen, erstens in der Regel am besten länger haltbare Sachen, die es nicht sofort schlecht werden, Sachen, die man sich auch vielleicht aufteilen kann oder halt Sachen, die man leicht zubereiten kann und jetzt nicht noch ein riesen Herd oder ein Backofen oder
5 Töpfe und alles.
Genau, ne? Dann haben wir halt auch sowas wie 5-Minuten-Terrinen und so weiter.
Wahrscheinlich auch viel Dosen.
Die man halt leicht einfach nur vielleicht irgendwie warm machen muss in einem Topf oder mit einem Wasserkocher. Oder mit einer Mikrowelle auch.
Ja.
Aber wir haben auch was Gutes getan, weil die Voraussetzung bei diesem Fördertopf war auch, dass wir Lebensmittelgutscheine oder Essensgutscheine machen. So, da sind wir dann auch hier zu Imbissen gegangen und haben das gefragt, schön. Mensch, macht ihr mit? Könnt ihr uns zum Beispiel 200 Gutscheine für 10 Euro aushändigen? Das haben also einige Imbisse echt mitgemacht und denen hat es ja auch gut getan. Das die haben ja während der Corona-Zeit ja auch nicht die Einnahmen gehabt. Teilweise waren sie ja auch vorher geschlossen. Also konnten wir dann hier auch noch ein paar Imbisse unterstützen oder eine Fleischerei hat auch mitgemacht und so. Das war super. Dann haben wir auch, die Menschen haben ja meistens auch kein Geld, wenn sie sich nicht gerade erbetteln, ja, wer wirklich jetzt obdachlos ist und gar nicht mal Hartz IV bekommt. Wir haben auch Einkaufsgutscheine gekauft, sodass die auch mal das Gefühl hatten, wir können mal wieder einkaufen gehen. Ein bisschen Menschlichkeit oder Menschenwürde zurückzugeben.
So Selbstständigkeit.
Und das war einfach, weil manchen, die haben uns da mit Tränen in den Augen standen die vor uns und haben gesagt, wie, ich darf jetzt das kaufen, ich kann jetzt mir jetzt kaufen, was ich möchte davon, ja. So, oder auch Muttis, dann auch, war auch eine Mutti kam auch und die sagte, wie, ich kann jetzt mit meinem Kind in eine Pizzeria gehen. Das wissen Sie, wie lange ich da nicht mehr war, ja. Und das war einfach, wo wir gesagt haben, da die Rennerei hat da, das war, hat sich gelohnt.
Ja.
Definitiv.
Vielleicht muss man da auch zusagen, jetzt vor allem diese 5.200 Euro, die, da hattet ihr ja auch die Ausnahme quasi gemacht, dass es nicht nur an Obdachlose oder Wohnungslose geht, sondern im Endeffekt jeder, der sich bedürftig fühlt, durfte zu euch kommen, egal ob Männlein, Weiblein, mit Kind, ohne Kind.
Ja, genau, dazu muss man halt sagen, dass wir halt auch die Auflage hatten, dass wir nicht kontrollieren sollen, in Bezug auf Datenschutz und so weiter auch, was wir auch befürwortet haben, dass wir uns jetzt keinen Nachweis geben lassen haben, von wegen, ich lebe auf der Straße oder ich bin hier und da nur gemeldet und habe keine Wohnung. Und natürlich kann man dann auch nicht sagen, okay, du bist jetzt nicht bedürftig oder du bist bedürftig. Wie du schon richtig gesagt hast, Jens, wer sich bedürftig gefühlt hat, den haben wir auch dann geholfen.
Ja, vor allem die Pandemie hat ja alle lebenslang eigentlich getroffen. Selbst Familien, die vielleicht vorher schon mal gut über die Runden kamen, aber auf einmal dann Kurzarbeit, gekündigt oder sonst was, die stehen da natürlich auch vor ganz, ganz anderen Herausforderungen. Ich würde jetzt auch zum Abschluss gerne nochmal zu dem Riesen-Spendenbetrag kommen. Ich kann mich nämlich noch ganz gut daran erinnern, vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen habe ich morgens in meine E-Mails geguckt und da hast du, Peggy, mir hast eine Rundmail geschickt, ja, wir haben 10.000 Euro von WeKick Corona bekommen. Das ist ja nochmal das Doppelte von dem, was da bei der letzten Aktion rauskam. Wie kam es dazu?
Ja, wir haben uns darauf beworben bei Facebook, da konnte man sich darauf bewerben, das habe ich dann gemacht und dann kriegte ich ja irgendwann ein paar Wochen später, wir haben lange nichts gehört, ein paar Wochen später einen Anruf von einem Mitarbeiter dort und hat zu mir gesagt, ja, erzählen Sie doch mal ein bisschen, was ihr da macht. Und dann habe ich da ein bisschen erzählt, weil er hat gesagt, unsere Internetseite ist, hat er nicht so viel gefunden direkt über uns. Und dann habe ich ihm gesagt, dass er bei Facebook gucken kann und was wir alle hier bei der Diakonie machen. Und dann habe ich dann, wie ich dann ja so schnell bin, und kriegen wir jetzt die Spende? Und dann hat er gesagt, nein, das ist noch in der Entscheidungsfindung, aber Sie sind mit in der Endrunde. Da glaube ich, da warst du doch bei mir im Büro, denn ja.
Ja, zumindest da kam die Mail, dass du was kriegst.
Aber ja, wir dann kam irgendwann nicht, die Mail, ja.
Wir dass, wussten nicht, wie hoch der Betrag war.
Ja, weil ich hatte wirklich nur 3.000 noch was beantragt, glaube ich. Also ich kann mich nicht mal genau erinnern, wie viel ich beantragt habe und so. Und jedenfalls kriegt man dann bin ich in Urlaub und aus dem Urlaub, wo ich wiedergekommen bin, habe ich dann bei unserer Buchhaltung angerufen. Ich sage, haben wir denn schon eine Spende gekriegt? Und sie sagte dann, ja, wir haben 10.000 Euro bekommen. Ich sage, bist du dir sicher, dass es von da ist? Ja, und ich war total geplättet und habe mich total gefreut, ja.
Und jetzt ist es ja so, das war jetzt, glaube ich, vor 2 Wochen oder in etwa. Was habt ihr jetzt mit diesem Geld vor? Das ist ja ein Mega-Betrag. Ja. Gibt es da erstmal Auflagen zu?
Generell ist es so, dass es ja auch, wir haben das auch in Bezug auf Lebensmittelversorgung erstmal beantragt gehabt, weil da zu dem Zeitpunkt wussten wir auch noch nicht, von wo wir überall Spendengelder bekommen. Das sind jetzt insgesamt mit den 10.000 von Wiki Corona, ich glaube 18.700, Peggy?
Ja.
18.700 Euro. 8.700 sind schon weg, die 10.000 haben wir jetzt. Und wir haben jetzt 2-mal eine Lebensmittelnotversorgung gemacht. Die kam auch super an und die Menschen sind uns da auch sehr dankbar begegnet. Dieses Mal haben wir uns ja auch mit euch nochmal zusammengesetzt, um mit der Spende, die wir jetzt von WeKick Corona bekommen haben, die 10.000 Euro, wollen wir dieses Mal nicht so wie bei den ersten beiden Versorgungen, wie so eine Symptomlinderung, einfach nur so Pflaster kleben und sagen, okay, wir helfen euch jetzt hier, unkompliziert und schnell, was natürlich auch seinen gewissen Mehrwert für die Menschen hat. Dieses Mal wollen wir versuchen, dass wir auch eine längerfristige Wirkung erreichen können und auch den Ursachen entgegenzuwirken. Und einfach mal mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und zu versuchen herauszufinden, okay, wieso bin ich in dieser Lebenssituation und wie können wir als Diakonie gesamt da vielleicht unterstützen, da vielleicht ansetzen oder auch vermitteln. Ganz wichtig ist uns da jetzt auch, da ja nicht nur Dienstlaken hier zu unserem Kirchenkreis gehört, sondern auch Förde und Friedrichsfeld, dass wir auch in die Außenstädte fahren, weil wir da auch viele Anfragen bekommen haben jetzt in der Corona-Pandemie, dass wir auch da Präsenz zeigen und auch da mit den Menschen in Kontakt kommen.
Aber
und
wenn ich das richtig verstehe, auch immer noch mit Lebensmitteln mit wollt Lebensmittel, ihr auch hantieren. Genau. Ne? Also ja. Ihr wollt denen auch noch mal Lebensmitteln mitgeben, sofern das auch möglich ist. Wie gesagt, wir müssen immer alles unter dem Aspekt der Hygienevorschriften, ja. Aber jetzt nicht so eine rein stationäre Lebensmittelversorgung, sondern
eher in mobiler Form.
Genau. Ja, in mobiler Form so. Und dann einfach auch versuchen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, ja.
Also quasi so zweigleisig fahren. Auf der einen Seite helfen.
Es nützt uns ja nicht, wenn wir jetzt wieder, weiß ich, die 10.000 Euro an Essen verteilen und in 3-4 Wochen haben die wieder nichts, ja. Und da einfach zu gucken, wo wir langfristig eine Lösung zu finden, dass wir es schaffen, dass sie wirklich später auch was zu essen zu haben, ja.
Ich glaube, wir wissen ja auch alle nicht, wie sich diese ganze Pandemie entwickelt, ob es eine zweite Welle noch geben wird, werden die Maßnahmen wieder härter oder nicht. Und wenn ich das bei euch richtig rausgehört habe, ist das diese 10.000 Euro, ist ein Riesenbatzen, aber ihr versucht den gut möglichst aufzuteilen, dass das eine langfristige, vielleicht bis Ende des Jahres, dass man da was machen kann oder wenn es vorher weg ist, ist es natürlich vorher weg.
Ja, klar, wenn die Bedürftigkeit jetzt zu hoch ist und es brauchen ganz viele, ja, dann müssen wir es, geben wir es jetzt natürlich auch aus, ja, aber wir wollen gucken, dass wir wirklich, wie er so schön sagt, da mehr keine Pflaster kleben, sondern einfach gucken, wo können wir helfen. Da haben wir jetzt auch andere Kollegen aus anderen Bereichen angesprochen, ob die uns dabei unterstützen, dass nicht nur wir rausfahren, sondern dass vielleicht auch mal aus anderen Bereichen rausfahren und ja, mal gucken, wie es funktioniert. Wir sind schon ganz gespannt.
Wir sind auch gespannt. Also ich bin vor allem gespannt auch darauf.
Genau. Du darfst ja auch mit.
Ich werde es, wenn das alles passt zeitlich, wenn ich das mit meiner Arbeit hier zeitlich passt, alles, dann bin ich auf jeden Fall mit dabei. Die Esma vielleicht auch.
Auf jeden Fall. Sehr gerne. Wenn sich das zeitlich mit der Aya-Zeit quasi ergibt, dann auf jeden Fall. Also es ist eine mega spannende Erfahrung auf jeden Fall, da nochmal mit, vor allem mit bedürftigen Menschen ins Gespräch zu kommen.
Und auch nochmal dieser aufsuchende Faktor, dass wir einfach aus dieser Komm-Struktur, die wir sonst ja eigentlich haben, ich meine, okay, ihr seid ja so oder so aufsuchend, wir in der Regel ja auch, aber ich meine, wir haben ja auch die anderen Beratungsbereiche der Diakonie, die ja eher so eine Komm-Struktur haben, komm zu uns und wir beraten dich. Dass wir jetzt in diese aufsuchende Funktion gehen und einfach auch mal dahin fahren, wo die Leute wirklich sind.
Peggy, du hast auch vorhin erwähnt, dass viele sich noch scheuen, in diese Komm-Struktur zu gehen. Deshalb ist, glaube ich, auch so eine aufsuchende Aktion auf jeden Fall von Vorteil.
Und wichtig ist, wer das hört oder so und möchte, dann, du sagst da bestimmt auch dann die Orte durch oder Bewerbung werden wir ja machen.
Genau, das machen wir auf all unseren Kanälen,
Wo wir uns dann befinden, dass es einfach wichtig ist, uns einfach ansprechen und nicht schämen, ja. Und wenn man jetzt dort vor Ort nicht sprechen möchte, dass man sie einfach nur Telefonnummern austauscht und dann später an eine gesicherten Ort spricht, wo es vielleicht andere nicht so mitbekommen oder so. Aber einfach, wenn sie uns sehen mit unserem Bus, dann einfach ansprechen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist schon mal der erste Schritt.
Ja, dann bedanke ich mich für das, oder bedanken wir uns für das super Gespräch. Ich glaube, das wird unsere längste Folge. Aber es waren auch zwei Riesenblöcke, die diesmal zu besprechen waren, weil ich finde, oder in der Vorbereitung haben wir auch gemerkt, ja, wir können euer Projekt zwar separat vorstellen, aber wenn wir über diese ganzen Spendenaktionen sprechen, dann müssen wir ja trotzdem wissen, was ihr macht, damit man das einordnen kann. Herzlichen Dank, dass das so schnell geklappt hat, dass ihr hier so spontan vorbeigekommen seid.
Gerne. Danke, dass wir kommen durften.
Ja. Und nochmal der Appell an unsere Hörerinnen und Hörer, ihr findet alle Daten, alle Rufnummern, Kontaktadressen und so weiter, packen wir euch alle in die Shownotes. Ihr müsst wahrscheinlich in eurem Podcatcher oder wo auch immer ihr es hört, nur den Tab aufklicken und schon findet ihr da alles. Habt ihr noch letzte Worte? Irgendwas, was ihr noch unbedingt loswerden wollt?
Ja, wichtig ist nur, wenn ihr selber nicht bedürftig seid, aber ihr kennt welche, die Hilfe brauchen, dann nehmt sie an die Hand und bringt sie zu uns.
Dem kann ich mich nur anschließen.
Okay. Esma, noch letzte Worte?
Ja, es war eine mega spannende Folge und ich bin auch gespannt auf euer Feedback. Also gerne Feedback geben und vielen Dank an euch, dass ihr dabei wart.
Gern geschehen. Okay.